Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und ich freue mich, wenn Sie am 2. April 2025 live dazugeschaltet haben, entweder direkt in das Webinar unter www.kzk42.de/webinar oder Sie sind live bei Facebook dabei. Dann können Sie hier live über die Kommentarfunktion Ihre Fragen stellen oder wenn Sie im Webinar sind, direkt durch die Handhebefunktion sich melden. Ich versuche, die Kommentare einigermaßen im Blick zu halten. Wenn mir das während der Live-Übertragung nicht gelingen sollte, bin ich aber auf jeden Fall hinterher dabei, Ihre Fragen da zu beantworten. Möglicherweise schauen Sie auch sich die Aufzeichnung an, die wir kurz darauf bei YouTube veröffentlichen. Es gibt einen eigenen YouTube-Channel der katholischen Citykirche. Die finden Sie bei YouTube unter Cut Citykirche Video. Und da gibt es eine eigene Playlist mit allen Glaubensinformationen, die wir live gestreamt und veröffentlicht haben. Zu dieser Playlist kommen Sie auch, wenn Sie hier diesen QR-Code über meiner Schulter scannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Oder Sie hören sich die Aufzeichnung an, die wir als Podcast kurz nach der Live-Übertragung veröffentlichen. Den finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie auch den RSS-Feed, können sich dort die Folgen herunterladen, anhören oder via RSS-Feed in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Die Glaubensinformationen finden Sie da aber auch, wenn Sie nach der Glaubensinformation suchen. Klicken Sie sich dort ein Abo, dann bekommen Sie die Folgen direkt und live in Ihren Podcatcher gespielt. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie dann ein paar Sternchen hinterlassen oder einen Daumen hoch, damit wir dort im Ranking etwas weiter nach oben kommen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Ich sagte schon, wir schreiben den 2. April im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 4. Nisan im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Nisan, das deutet darauf hin, das Pessachfest steht kurz bevor. Und mit dem Nisan, insbesondere mit dem 14. Nisan, hat natürlich das Thema des heutigen Tages zu tun, denn es geht um den letzten Tag im Leben Jesu. Wir werden eine kleine biblische Zusammenschau haben, um zu versuchen, den Tag zu rekonstruieren, werden aber auch eine kleine Reise außerhalb der Bibel machen, denn wir gehen ja heute von einem Ereignis aus, zumindest auch bei diesem Thema, für das es eben auch außerbiblische Belege gibt, denn die Kreuzigung Jesu ist durchaus historisch fassbar und auch durch außerbiblische Ereignisse, wenn auch nicht bewiesen, belegt, aber doch mit hohen Indizien versehen, sodass wir davon ausgehen können, dass sich die Kreuzigung Jesu tatsächlich ereignet hat. Mit der Auferstehung ist es, was die Nachweislage angeht, etwas anders. Die Auferstehung selber entzieht sich dem historischen Zugriff. Sie ist allein im Glauben erkennbar aufgrund des Zeugnisses von Auferstehungszeugen, die wir auch in der Heiligen Schrift überliefert haben. Auch da gibt es außerbiblische Hinweise, dass es dort diese Zeugen gegeben hat. Freilich lehnen diese außerbiblischen Zeugnisse ab, beziehungsweise äußern sich kritisch dazu, halten das für Hirngespinste. Aber die Auferstehung selber ist im Glauben zu ergreifen, auch dort mit guten Gründen. Aber heute geht es um den letzten Tag im Leben Jesu und da geht es doch um einiges, was wir eben auch historisch nachweisen können. Wie hat sich dieser letzte Tag im Leben Jesu wohl abgespielt? Bevor wir da hineingehen, aber noch der Hinweis, natürlich können Sie mir wie immer ein Feedback zu unseren Sendungen geben, Themenwünsche äußern. Da gehen in den letzten Wochen auch einige Themenwünsche ein, denn die nächsten Planungen stehen bald an für die Glaubensinformation in der nächsten Saison. Wenn Sie da also Themenwünsche haben, sehr gerne. Feedback zu den Sendungen, Fragen allgemeiner theologischer Natur, richten Sie bitte an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Und auch hier gilt das Versprechen, ich versuche jede Mail mit einer Frage zu beantworten. Manchmal kann sich das etwas hinziehen, die Antwort. Wenn Sie aber so gar keine Antwort erhalten, dann kann das irgendwie sein, dass die Mail verloren gegangen ist. Manchmal finde ich welche im Spamfilter, manchmal gehen die mir da vielleicht aber auch durch. Scheuen Sie sich nicht, einfach Ihre Mail noch einmal zu schicken. Keine Frage soll unbeantwortet bleiben. So steigen wir ins Thema ein. Der letzte Tag im Leben Jesu, eine biblische Zusammenschau. Wenn wir über den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu reden, dann reden wir dort über das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens schlechthin. Von dem Paulus im 1. Korintherbrief an die Korinther schreibt, wäre er nicht gestorben und von den Toten auferstanden, wahrlich, die gesamte Verkündigung wäre sinnlos, der Glaube umsonst. Und das wiederholt er wenige Verse später, wenn Sie es nachlesen wollen. 1. Korinther 15, die Verse 14 und 17. Schon für Paulus ist also offenkundig klar, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi sind das zentrale Datum des christlichen Glaubens. Ohne dem geht nichts. Für Paulus ist es sogar essentiell, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir werden heute im Verlauf dieser Glaubensinformation sehen, dass das alles andere als selbstverständlich ist, denn der Kreuzestod selber war so grausam und furchtbar, dass ein römischer Philosoph wie Cicero sagte, selbst Sklaven sollte dieser Tod erspart werden. Und ja, wir finden dort auch in der Heiligen Schrift entsprechende Hinweise dazu. Ich blende Ihnen den Text mal ein. Einer der Gewährstexte, die wir uns hier auch schon häufiger angeschaut haben, ist natürlich die Stelle aus der Tora im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Ich versuche mir die Stelle hier gerade aufzurufen. Da hakt es etwas mit der Tastatur. Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Jetzt habe ich die Bibelstelle. Ich blende sie Ihnen ein, damit Sie die auch entsprechend sehen können. Da heißt es eben, ich fange in Vers 22 an zu lesen, damit wir den Satz vollständig haben. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Das ist der zentrale Satz, der auch im Neuen Testament wirksam ist, der von Paulus zitiert wird. Damit ist klar, wer am Holze hängen stirbt, der ist von Gott verlassen, der ist von Gott verflucht. Zweifelsohne aber ist die Auferstehung, so man sie denn bezeugt, glauben kann, ein Akt des göttlichen Eingreifens. Der Gottverfluchte wird von Gott höchstpersönlich gerettet. Und dieses Paradox ist die entscheidende Stelle, auf der das entscheidende Fundament, auf der der christliche Glauben aufruht, denn er zwingt die frühchristlichen Theologen und eigentlich uns heute, wir übersehen heute leider, dass dieses Paradox auch heute noch entstanden ist, er zwingt die frühchristlichen Theologen, das zu erklären. Er führt schlussendlich zu der Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth, in die große christologische Diskussion hinein, die unter anderem dann zu den ersten Konzilien von Nizäa und Konstantinopel führt, mit dem Bekenntnis, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber man darf nicht vergessen, diese Erkenntnis kommt zustande aufgrund eines 300 Jahre währenden Reflexionsprozesses. Da ist nichts vom Himmel gefallen. Der christliche Glaube ist zutiefst auch eine Verstandes- und Vernunftsache, durch die man nicht einfach kommt, indem man etwas glaubt, sondern indem man nachdenkt, indem man forscht, indem man logische Schlüsse zieht. Und jetzt kommt das Entscheidende, natürlich kann man zu anderen logischen Schlüssen kommen. Das gehört dazu. Es gibt Menschen, die lehnen diese Dinge ab, die kommen zu anderen Schlüssen, ja, die lehnen manchmal sogar die Fundamente ab. Und weil es um die Fundamente geht und weil man Fakten nur halt nicht ändern kann, lohnt es sich in dieser Glaubensinformation, dass wir mal an den Urgrund, nämlich den Tag der Kreuzigung, zurückschauen, was ist da eigentlich passiert. Und wir haben hier aus dem Buch Deuteronomium schon den Satz gehabt, dass ein Gehängter ein Gottverfluchter ist. Der führt Paulus schlussendlich im Neuen Testament, und jetzt nehmen wir einmal eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 23. Ich rufe mir die Stelle hier auf, damit ich sie Ihnen dann einblenden kann. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 23. Da heißt es, ich fange wieder etwas vorher an zu lesen. Denn die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das finden wir, den Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, finden Sie im 1. Korintherbrief, die Verse 21 bis 24. Und hier haben Sie es auf den Punkt gebracht. Für Juden ein Ärgernis, das hängt mit dieser Stelle in Deuteronomium 21, Vers 23 zusammen. Für Juden war es schlicht und ergreifend blasphemisch, dass ein Messias am Kreuz sterben sollte, den Fluchtod, den Tod der Gottverlassenheit. Für Griechen, also für Heiden muss man sagen, Heide ist ein Nichtjude, also die Römer, die Griechen und alle die, die nicht jüdisch waren, geradezu eine Torheit, die werden sich totgelacht haben. Wir haben ja dieses Spottkreuz, dass Alexander oder Alexamenos seinen Gott anbetet. Und dann sieht man dort einen gekreuzigten Esel, ein Graffito, das man ausgegraben hat und gefunden hat. Also Heiden, Nichtjuden, haben sich über die Christen totgelacht, dass sie an einen Gekreuzigten glauben, weil es eben so ein schmachvoller Tod war, der nur Sklaven vorbehalten war. Ein freier Römer hatte das Recht, wenn schon zum Tode verurteilt zu werden, dann durch das Schwert zu sterben. Aber Paulus betont, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wie kommt er dazu? Paulus findet wahrscheinlich erst nach seiner Bekehrung, vielleicht ist das die große Erkenntnis, die er bei seinem Damaskus-Erlebnis hatte, denn er hat ja die Christen ursprünglich verfolgt, wahrscheinlich unter anderem deshalb, weil er es als blasphemisch empfand, dass der Messias eben am Kreuz gestorben sein soll. Was auch immer davor Damaskus passiert, danach hat er offenkundig einen Gesinnungswandel vollzogen, der ihn zu einer neuen Erkenntnis führt, die vielleicht auch mit der antiochenischen Theologie zusammenhängt. Sie ist mehrfach in seinen Briefen greifbar. Für uns am prägnantesten in einem Satz, den wir im zweiten Korintherbrief finden, und auch den blende ich Ihnen ein. Dort finden wir ihn im fünften Kapitel im Vers 21. 2 Korinther 5, 21. Ich blende Ihnen die Stelle ein. Da haben wir sie. Und da sind wir unten. Da sagt er, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ein auf den ersten Blick, beziehungsweise das erste Hören, sehr rätselhafter Satz, den man aber auflösen kann. Die Sünde ist im biblischen Sprachgebrauch etwas, was uns von Gott trennt. Für Paulus ist schon klar, Gott war in Jesus gegenwärtig. Wir sind lange vor der christologischen Konklusion, wahrer Gott und wahrer Mensch, aber es ist für Paulus schon klar, in Jesus ist Gott da. Deswegen kann Jesus die Sünde nicht kennen, weil er aufs Engste mit Gott verbunden ist. Für uns zur Sünde gemacht, er hat ihn eben am Kreuz sterben lassen, er ist am Kreuz gestorben, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Auf Deutsch, Hochdeutsch, modernes Deutsch. In Jesus hat sich Gott total mit unserer menschlichen Existenz identifiziert, so tief, dass er den tiefsten aller denkbaren Tod sterben musste, damit wir uns umgekehrt auch in der Auferstehung mit ihm identifiziert wissen und die Hoffnung gewinnen, dass wir durch den Tod hindurch zu Gott kommen. Wir sehen hier, wie zentral nicht nur der Glaube an Tod und Auferstehung Jesu Christi ist, sondern für Paulus ist es sogar essentiell, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist alles andere als beliebig. Er musste just diesen Tod sterben, damit sich auch die, die diesen Tod sterben, die Menschen, die am Bodensatz der Gesellschaft stehen, mit ihm identifiziert wissen. Was also geschah an diesem letzten Tag im Leben Jesu? Wir müssen erstmal eine zentrale Datumsfrage klären. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind im Monat Nisan, was die Live-Übertragung hier angeht. Wir schreiben heute den 4. Nisan. In 10 Tagen werden die Juden Pessach feiern. Wir haben in diesem Jahr eine Koinzidenz, dass Pessach, das westlateinische Osterdatum und das ostkirchliche Osterdatum sehr, sehr nah beisammen sind. Das ist nicht immer so. Das hängt damit zusammen, dass die Juden einen Mondkalender haben, der sich dann oft verschiebt, dass wir Katholiken dem gregorianischen Kalender folgen und die orthodoxen Christen noch den julianischen Kalender haben. Und das orthodoxe Osterfest wird im Übrigen immer erst nach Pessach gefeiert. Also die Berechnungen sind da äußerst kompliziert und unterschiedlich. Es gibt zurzeit Bestrebungen, das größtmöglichst zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. In diesem Jahr fällt es zusammen. Das ist derzeit noch eine Ausnahme, da wird dran gearbeitet, aber in der orthodoxen Tradition gibt es eine große Koinzidenz und eine große, viel größere Nähe zum jüdischen Urgrund unseres Glaubens, weil dort die Berechnung des Osterdatums nicht nur vom 21. März her gerechnet wird, nein, er wird vom Äquinoktium her gerechnet, das nach dem gregorianischen Kalender immer um den 21. März, mal einen Tag vorher, mal einen Tag später ist. Und dann eben das Osterfest nach Pessach datiert wird, weil wir eben in der Heiligen Schrift diese große Nähe zum Pessachfest haben. Da werden wir jetzt gleich als allererstes drum kommen, weil es einen kleinen feinen Unterschied, eine Differenz in der joannäischen und der sogenannten synoptischen Tradition gibt. Da steigen wir gleich mit ein. Aber noch kurz eine Replik zum Osterdatum. Wir haben auch in der westlateinischen Tradition, der wir als römisch-katholische Kirche und die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, folgen, eine Koinzidenz mit dem Pessachfest. Die hängt nämlich damit zusammen, dass Pessach am ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. In unserer westlateinischen Tradition wird Ostern immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. In der Ostkirche kommt noch hinzu, dass es dann nach Pessach sein muss. Also Pessach spielt so oder so eine wichtige Rolle, weil eins feststeht, unabhängig davon, ob man der joannäischen oder der synoptischen Chronologie folgt, Jesus ist im Zusammenhang eines Pessachfestes gekreuzigt worden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nach der synoptischen Tradition und im Übrigen auch Paulus, denn wir haben Abendmahlsberichte mit dem sogenannten Einsetzungsbericht, wo Jesus Brot und Wein nimmt und sagt, das ist mein Blut, das ist mein Leib. Wir haben das dreimal überliefert in den Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas und eben bei Paulus im ersten Korintherbrief. Johannes hat diese Szene nicht, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Nach diesen drei synoptischen Evangelien und nach Paulus ist das letzte Abendmahl ein Pessachmahl gewesen. Konsequenterweise stirbt Jesus dann ein paar Stunden später am Freitag an einem Pessachfest. Warum ist das ein Freitag? Weil er in allen Evangelien als Rüsttag bezeichnet wird. Und der Rüsttag ist der Tag, an dem man sich für den Schabbat zurüstet, also unser Freitag. Nach den synoptischen Evangelien und nach Paulus stirbt Jesus also an einem Pessachfest, der auf einen Freitag gefallen sein muss. Und das können wir ausrechnen, das wäre der 14. Nisan, eben im Jahr 30 wäre das der Fall gewesen. Nach den synoptischen Evangelien stirbt Jesus also im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Ist das denkbar, dass an einem so hohen Festtag Kreuzigungen stattfanden? Ja, der Pilatus wird sich darum wenig gekümmert haben. Ganz im Gegenteil, die Gegner Jesu werden das möglicherweise sogar verfolgt haben, weil die Stadt voller Pilger war. Wenn man ihn moralisch zerstören wollte über den Tod hinaus, dann war das sicher eine gute Gelegenheit. Denn das Pessachfest in sich ist ein hochrangiges Fest, aber bei weitem nicht mit solchen Mitzvot belegt, wie etwa der Schabbat. Das muss man unterscheiden. Im Unterschied dazu müssen wir den Johannes datieren. Und hier muss ich Ihnen zwei Textstellen einblenden, um das deutlich zu machen. Denn der Johannes gibt uns einen Hinweis, dass er dort eine andere Chronologie verfolgt. Da ist als erstes die Stelle im 18. Kapitel, im 28. Vers zu nennen. Ich muss mal hier richtig tippen, meine Tastatur spinnt heute ein bisschen. Da haben wir Johannes 18, Vers 28. Wir werden gleich auf die Chronologie der Ereignisse näher zu sprechen kommen, aber jetzt geht es ja erstmal um die Datumsfrage. Und hier sind wir im Johannesevangelium schon nach dem Verhör vor dem sogenannten Synhedrin, vor dem Hohen Rat, bevor man Jesus zu Pilatus bringt. Da heißt es, von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Das Pessachmahl steht also noch bevor. Die Frage ist, wann? Sehen wir gleich hin. Aber hier im Johannesevangelium wird eindeutig festgestellt, das Pessachmahl steht noch bevor. Während es in den synoptischen Evangelien schon geschehen ist, denn das letzte Abendmahl ist ein Pessachmahl. Also haben wir bei Johannes eine andere Chronologie und dann finden wir ebenfalls im Johannesevangelium noch eine Spezifizierung. Da sind wir ein Kapitel weiter, im 19. Kapitel im Vers 31. Da gibt uns Johannes nämlich den Hinweis, weil Rüsttag war, also Jesus ist am Kreuz gestorben, die Körper werden jetzt abgenommen. Und weil Rüsttag war, also wieder Freitag, weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Und hier haben wir den Hinweis, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag. Johannes identifiziert also, dass die Kreuzigung am Tag vor dem Pessachfest, also am 13. Nisan geschah. Der folgende Sabbat ist der Tag des Pessachfestes, wo man dann das Pessachmahl isst. Das heißt aber eben auch, und das ist der entscheidende Hinweis im Johannesevangelium, der subtil für die Wissenden geschehen wird, Jesus stirbt in der Stunde, in der im Tempel die Pessachlänger geschlachtet werden. Das ist eine hochsymbolische Erzählweise. Wir bekommen die synoptische Erzählweise, und ich sage jetzt vereinfacht die synoptische Erzählweise, Sie müssen den Paulus immer hinzudenken hier. Aber der Vereinfachheit halber sage ich jetzt synoptisch, Sie können die synoptische Chronologie mit der des Johannesevangeliums nicht harmonisieren. Das ist nicht möglich. Wir müssen uns also entscheiden. Der verstorbene Papst Benedikt XVI. Bevorzugt in seinen Jesusbüchern die johannäische Chronologie, sagt aber in der Einleitung seiner Jesusbücher, dass seine Jesusbücher nicht Teil des authentischen Lehramtes der katholischen Kirche sind, man deshalb auch anderer Meinung sein dürfte. Und davon mache ich freimütig Gebrauch, denn ich folge der exegetischen Mehrheitsmeinung. Ich sehe die ursprüngliche Chronologie in der synoptischen Tradition begründet, dass Jesus eben ein Pessachmahl gefeiert hat und dann am Pessachfest, das auf einen Freitag fiel, stirbt. Der Johannes, das muss man dann begründen, die Begründungspflicht gilt auch andersherum, wenn man sich für die johannäische Chronologie entscheidet. Der Johannes hat in seinem Evangelium ja häufig Vertiefungen, geistige Durchdringungen dessen, was in den synoptischen Evangelien erzählt wird, weshalb man den Johannesevangelisten ja auch als Midrasch, als kommentierende Weitererzählung der synoptischen Evangelien bezeichnet. Interessanterweise hat Johannes eben keine Schilderung des letzten Abendmahls. Er hat ja die großen Abschiedsreden, die wir vor 2 Wochen bei der letzten Glaubensinformation uns angesehen haben. Er hat diese Szene der Fußwaschung, die sich im Zusammenhang des letzten Mahles abgespielt haben soll. Das, was die synoptischen Evangelien beim letzten Abendmahl mit dem Brotwort und dem Weinwort, das ist mein Leib, das ist mein Blut verbinden, kennt Johannes sehr wohl, nämlich im 6. Kapitel im Zusammenhang der großen Brotrede, wo er sogar viel drastischer noch erzählt, wer mein Fleisch, Sarx, nicht Soma, wer mein Sarx ist, mein Fleisch ist und mein Blut nicht trinkt, der bleibt nicht in mir und bleibt nicht in ihm. Der Sache nach kennt Johannes das sogar in seiner Erzählweise viel drastischer als die synoptischen Evangelien, die eher das allgemeinere Soma an dieser Stelle haben. Der Sache nach kennt Johannes das durchaus. Da ist wieder genau diese Vertiefung drin, dass die Materie eben alles andere als unwichtig ist. Aber er weicht jetzt im Duktus davon ab, weil er Jesus als das wahre Paschalamm darstellen will. Das zwingt ihn vielleicht auch eben, das letzte Abendmahl nicht als Pessachmahl zu schildern, weil er die Idee der Identifikation mit dem Pessach in Jesus selbst begründet sieht. Wir haben also eine theologische Aufspitzung im Johannesevangelium, die durchaus Sinn macht, ihn dann aber zwingt, von der historischen Chronologie durchaus abzuweichen, obschon Johannes sonst in seinem Evangelium in vielen Dingen sehr nah an den historischen Gegebenheiten dran ist. Sein Pilatusprozess, werden wir gleich sehen, folgt dem römischen Prozesswesen. Es ist durchaus möglich, dass der Jesusprozess sich so abgespielt hat vor Pilatus. Er beschreibt den Ort, den sogenannten Litostrotos, einen Steinplatz, den hat man archäologisch ausgegraben und so weiter und so weiter. Man muss sich also davor hüten, wenn man den Johannes jetzt als völlig unhistorisch beschreiben würde. Das ist er nicht. Aber er hat ein stärkeres theologisches Interesse, die Pessach-Metaphorik, die Pessach-Symbolik auf Jesus selbst anzuwenden. Deshalb glaube ich, dass, was die historischen Ereignisse angeht, die Synoptiker näher dran sind, der Johannes aber den theologischen Kern trifft. So könnte man das aus meiner Wahrnehmung schildern, weil ich eben der Mehrheitsmeinung der Exegeten folge und in den synoptischen Evangelien die Historie eher aufgehoben finde. Folgt man der johannäischen Chronologie, ist man begründungspflichtig, um dann zu schildern, warum erzählen die Synoptiker das anders. Das mögen dann die Vertreter machen, die der johannäischen Chronologie da eher folgen. Wenn wir also voraussetzen können, dass das letzte Abendmahl ein Pessachmahl ist, können wir von dieser Basis aus, für die ich die Gründe gerade geliefert habe, dann auch versuchen zu schildern und anfangen zu erzählen, zu rekonstruieren, was ist denn in den letzten Stunden, was ist im letzten Tag des Lebens Jesu passiert? Fangen wir mit dem letzten Abendmahl an. Es ist ein Pessachmahl gewesen. Ich folge eben der synoptischen Chronologie. Wir wissen nicht zu 100% sicher, wie zur Zeit Jesu das Pessachmahl gefeiert wurde. Heute ist es in manchen Gemeinden Brauch, dass man am Gründonnerstag vor allen Dingen mit Jugendlichen ein Pessachmahl feiert. Ich sehe diese Praxis ehrlich gesagt kritisch, weil das Pessachmahl etwas zutiefst Jüdisches ist. Es ist natürlich erlaubt, einer jüdischen Einladung zu folgen und mit einer jüdischen Familie Pessach zu feiern, das geht. Aber dass wir als Christen jetzt einfach hingehen und das so einheimsen, etwas, was Juden zutiefst hochheilig ist, einheimsen, finde ich persönlich etwas schwierig. Auch deshalb, weil wir eben nicht zu 100% wissen, wie hat Jesus das letzte Abendmahl gefeiert. Denn die Pessach-Haggadah, nach der Juden heute Pessach feiern, den Seder abhalten, geht ja auf die rabbinische Tradition zurück, deren Anfänge mit der sogenannten, freilich aber legendarischen Synode von Jaffne um das Jahr 100 verbunden sind. Jerusalem war zerstört, der Tempel war verloren gegangen und dem Erdboden gleichgemacht. Und es war, wie so oft im Judentum, die Frage, wie geht es weiter? Verliert das Judentum seine Identität oder sammelt man sich neu? Und in Jaffne, heute Jaffa südlich von Tel Aviv gelegen, weiß man, dass sich dort wahrscheinlich eine Gruppe von Pharisäern gesammelt hat, die dort letzten Endes das auf den Weg gebracht hat, was wir heute als rabbinisches Judentum kennen und die Talmud-Tradition begründet hat. Legendarisch nennt man das die Synode von Jaffna. Das hört sich so an, als habe es da eine Tagung gegeben. Kann man nicht ausschließen, ist aber historisch auch nicht nachweisbar. Wir wissen nur, dass da in Jaffna letzten Endes die Anfänge der rabbinischen Tradition sind, die wir heute kennen und die das Judentum bis heute prägt mit der Talmud-Tradition, mit Mishnah, Gemara und so weiter und so weiter. Das ist aber, ehrlich gesagt, gut 70 Jahre nach den historischen Ereignissen. Jetzt wird die Talmud-Tradition nicht aus dem Himmel gefallen sein. Die werden sich vorgängiger Traditionen und Quellen bedient haben, die geordnet haben. Wir können also davon ausgehen, dass das letzte Abendmahl, das Jesus gefeiert hat, durchaus mit den Sedermahlen, die wir heute aus der Talmud-Tradition kennen, aus der Haggadah kennen, verwandt ist. Ob es aber genauso gefeiert wurde, wissen wir nicht. Mag sein, wir wissen es nicht. Aber die Seder-Tradition, die rabbinische, gibt uns einen Hinweis, was passiert sein kann. Denn der Pessach-Haggadah, wie wir sie heute kennen, das ist sehr durchritualisiert. Der Jüngste der Familie muss den Hausherrn fragen, der antwortet und erzählt auf diese Weise die Exodus-Geschichte. Es werden bestimmte Speisen gereicht, insgesamt in einer festgelegten Reihenfolge. Insgesamt werden 5 Becher Wein getrunken, von denen 4 ritualisiert und ritusmäßig festgelegt sind. Der 5. Becher ist frei. Der Hausherr kann ihn mit einem eigenen Trinkspruch versehen. Und wenn wir das auf das letzte Abendmahl Jesu übertragen, das ist sicherlich hypothetisch und ein bisschen spekulativ, aber nicht total aus der Luft gegriffen, dann wäre es wahrscheinlich, dass Jesus just diesen 5. Becher nutzt, um das einzusetzen, was wir heute als Abendmahl, Eucharistie, Brotbrechung, wie auch immer Sie das nennen wollen, kennen. Er hätte dann den 5. Becher, den letzten, genutzt, um seinem Tod eine vorgängige Bedeutung zu geben, seinen Jüngern ein Testament, ein Vermächtnis hinzuzulassen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, dass sie von nun an, bis er kommt in Herrlichkeit, bis er wiederkommen wird, um mit ihm gemeinsam zu trinken vom Frucht des Weinstocks im Reich seines Vaters, feiern sollen. Das heißt, wir haben höchstwahrscheinlich diesen 5. Becher im Pessachmahl, dem Jesus eine neue Bedeutung gibt. Und dann wird nach alter Väter Sitte ein Spaziergang gemacht. Und genau das erzählen die Evangelien. Ich blende Ihnen jetzt mal eine Stelle aus dem Matthäusevangelium ein. Ich rufe sie mir hier am Computer zuerst auf. Das ist Matthäus Kapitel 26, Vers 30. Matthäus Kapitel 26, Vers 30. Ich sehe es schon. Sie sehen es jetzt gleich auch. Da ist es schon. Da heißt es nämlich, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Und in ähnlicher Weise schreibt der Evangelist Markus im 14. Kapitel, Vers 26, da finden wir eine ähnliche Notiz, heißt es ebenfalls, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Dieser Lobgesang gehört zum Pessachmahl dazu, ebenso der hier ansatzweise geschilderte Spaziergang. Nach dem Pessachmahl sang und singt man die sogenannten Hallelpsalmen. Diese Hallelpsalmen heißen so, es sind die letzten 5 Psalmen im Psalter. Die heißen so, weil sie mit Halleluja anfangen und mit Halleluja aufhören. Ganz berühmt der Psalm 150, alles was atmet, lobe den Herrn, Halleluja. Also große Lobgesänge, die den Psalter abschließen, die man zu Ehren Gottes singt und dazu einen Spaziergang machte. Diesen Spaziergang erwähnt übrigens auch das Lukas-Evangelium. Da finden wir eine entsprechende Notiz im 22. Kapitel, Vers 39. Auch die blende ich Ihnen schnell ein. Da heißt es eben, dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Also der Gang vom Abendmahlsaal, ob der Ort, den man heute als Abendmahlsaal verehrt, es wirklich ist, okay, da kann man Fragen stellen, weil der eher aus der Kreuzfahrerzeit stammt. Aber egal, wo sich dieser Abendmahlsaal befunden haben mag, nehmen wir mal an, es wäre der Ort, wo er heute verehrt wird. Von dort ging man zum Ölberg, machte den traditionellen Spaziergang verbunden mit dem Lobgesang. Der Ölberg ist übrigens für Juden ein Ort von hoher Bedeutung, denn im Tempel, und das mag sein, dass Jesus diesen Ort durchaus bewusst gewählt hat, denn im Tempel, im Allerheiligsten, wähnte man ja die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, gegenwärtig. Und wir haben sehr häufig im Alten Testament einen Hinweis, wenn das Volk Israel von Gott abfällt, dass sich die Schechina erhebt und zum nächsten Hügel wandert. Also aus Jerusalem aus der nächste Hügel ist just der Ölberg. Also es mag sein, dass Jesus diesen Ort durchaus bewusst gewählt hat, um dort anzudeuten, hier passiert jetzt etwas Außergewöhnliches, hier passiert etwas, was im Alten Testament in vielfältiger Weise symbolisch schon angedeutet ist. Die Herrlichkeit Gottes wird außerhalb des Tempels sichtbar. Kann man nicht hundertprozentig ausdeuten, aber diese Deutung ist zumindest im Bereich des Möglichen. Am Ölberg befindet sich eben jener Garten Gethsemane und hier sind sich alle vier Evangelien einig, dass Jesus in diesem Garten betet. Die drei Jünger, die zum engeren Kreis gehören, zum Inner Circle gehören, Jakobus, Johannes und Petrus, als engeren Kreis mitnimmt, die schlafen da ein, Jesus betet, die Szene ist bekannt, wie er darum bittet, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge, er sich aber dem Willen Gottes ergibt. By the way, nicht zwingend Thema des heutigen Vortrages, aber wenn Sie hier häufiger bei den Glaubensinformationen zu Gast sind, wissen Sie, dass ich immer schon mal die Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu aufwerfe, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wie Nicäa bekennt, wäre das ja ein Bereich des Möglichen. Die Gethsemane-Szene ist eine der Szenen, wo man eben ein Fragezeichen daran stellen muss, dass der Mensch Jesus wusste, dass er göttlich ist. Er ist so zutiefst menschlich, von Todesangst erfüllt, er schwitzt Blut und Wasser. Mehr Mensch geht in dieser Situation nicht, weil er sein nahes Schicksal, seinen nahen Tod ahnt. In diesem Garten ereignet sich jetzt die Verhaftung. Sie wird eingeleitet durch den sogenannten Judaskuss. Die Rolle des Judas ist biblisch einigermaßen schwer zu fassen. Ich werde Ihnen in die Shownotes einige Links legen zu Vorträgen, die ich zusammen mit Till Markensteiner gehalten habe in DE Werbung direkt, aber auch Kleine ermittelt, dieses kleine schöne Format, was wir in Wuppertal haben, wo ich mich mit der Person des Judas befasst habe, aber auch in unserem Blog K230 haben wir einen kleinen Kurzfilm zum Judas verfolgt, der so ein bisschen zeigt, die Judas-Figur ist sehr, sehr schillernd. Er ist der Verräter, er hat einen Verrat begangen, worin der bestand, sehen wir gleich. Aber warum er das getan hat, das kriegen wir nicht wirklich gepackt. Die Evangelisten sind sich da nicht so ganz einig. In manchen scheint Judas ein rein egoistisches Interesse zu verfolgt zu haben. Manchmal scheint es aber auch so, als ginge ihm die ganze Sache mit diesem Jesus, diesem Friedensfürsten, zu langsam. Der Iskariot, der Nachname, deutet darauf ja hin, dass er ein Sikarier gewesen ist, also durchaus ein Untergrundkämpfer. Und er will Jesus vielleicht so in die Ecke treiben. Wenn die Verhaftung geschieht, dann wird er die Legion der Engel zur Hilfe rufen. Dann endlich geht's los. Nicht unwahrscheinlich, weil ja ein Petrus sofort ein Schwert zur Hand hat. Im Johannesevangelium scheint es fast so, als habe Jesus ihn selber geschickt, als habe Jesus einen Plan damit. Man muss sich wirklich, wirklich davor hüten, die Rolle des Judas vorschnell einzuengen. Das biblische Zeugnis ist äußerst disparat. Vom ruchlosen Verräter bis zum Werkzeug Gottes finden Sie in den Evangelien alles, ist alles dabei. In manchen Konfessionen, wie bei den Kopten, ist er deswegen sogar heilig, weil ohne seinen Verrat die Erlösungstat Jesu ja gar nicht möglich geworden wäre. Am Kapitell von Weselei trägt Jesus den sich selbst erhängten Judas sogar auf den Schultern. Figur des Judas ist äußerst disparat, aber er spielt seine Rolle. denn er führt die Tempelwächter zum Aufenthaltsort Jesu und verrät Jesus seine Identität. Wieso? Ob Jesus von Person bekannt war, ist alles andere als klar. Zum Zeitpunkt seines Einzuges in Jerusalem wird sich sein Ruf schon verbreitet haben. Die Leute wussten, wer er war. Aber wir sind ja noch in einem Zeitalter, wo es keine Handys, kein Facebook, kein TikTok, nichts gab, wo sich solche Nachrichten in Windeseile verbreiten. Dem Hörensagen nach wusste man, da ist dieser Mensch aus Nazareth. Aber wie sah er aus? Mit dem Einzug in Jerusalem wird das klar. Mit der Tempelreinigung wird jeder in Jerusalem gewusst hatten, wer er ist. Aber ob die Tempelwächter das genau wussten? Und wo hielt er sich auf? Man scheute sich offenkundig, Jesus auch in der Öffentlichkeit zu verhaften. Da wird ja Markus Evangelium nachgerade erzählt, dass kurz vor dem letzten Abendmahl er ein Streitgespräch mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten führt und den Sadduzäern. Und man will ihn aus dem Weg räumen, scheut sich aber, weil man einen Aufruhr fürchtet. Man muss also einen Ort haben, wo man ihn stickum verhaften kann. Ein Ort der Einsamkeit. Da, wo nicht viele Leute sind. Das ist Gethsemane. Und diesen Ort verrät Judas. Und er verrät in der Dunkelheit die Person Jesu durch ein stilles Erkennungsmerkmal. Er hätte rufen können, da ist er, da ist er, da wären sofort alle herbeigerannt. Nein, er verrät ihn mit einem Kuss, einem stillen Erkennungszeichen. So wird Jesus verhaftet. Aber dann gibt es eben diese rätselhafte, mehr als rätselhafte Szene im Johannesevangelium, wo Jesus gefragt wird von den Häschern, bist du Jesus von Nazareth? Er antwortet, ich bin es, und dann stürzen die Leute zu Boden. Darauf bin ich bei der letzten Glaubensinformation schon eingegangen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das griechische Ego Eimi als Übersetzung des Gottesnamens, des Tetragramms JHWH, Yahweh, ausgesprochen wird. Und Johannes legt nahe, wieder in seiner ihm eigenen theologischen Überspitzung, dass Jesus den Gottesnamen ausgesprochen hat. Hier geschieht Offenbarung. Dann stürzen die zu Boden. Wie gesagt, die Absurdität der Szene können Sie selber nachahmen. Ich habe es beim letzten Mal schon erzählt. Stellen Sie sich vor, Sie werden morgen von der Polizei angehalten, allgemeine Verkehrskontrolle. Zeigen Ihren Ausweis, ich würde meinen Ausweis zeigen. Polizist fragt mich, sind Sie Dr. Werner Kleine? Ich bin es, und dann stürzt der Polizist zu Boden. Einigermaßen absurd. Es sei denn, der Johannes verbindet damit ein Erzählinteresse, und die Interpretation, die ich gerade geliefert habe, würde die Reaktion der Tempelwächter erklären. Da geschieht also Gottesoffenbarung. Also, Jesus wird verhaftet und wird jetzt zum Haus des Hohepriesters gebracht. Da sind sich die Evangelisten nicht ganz einig, ist da nur der Hohepriester und sein engerer Kreis? Oder wird er gar vor das Synhedrion geführt? Wir nehmen mal die Synhedrion-Variante. Das Synhedrion war der sogenannte Hohe Rat. Bestand aus 70 Männern, die unterschiedlichen Parteien angehörten. Eine oder zwei der Hauptparteien sind uns bekannt, die Sadduzäer und die Pharisäer. Und jetzt muss man an dieser Stelle, und auch das werden Sie von mir schon häufiger gehört haben, eine wichtige Einschränkung machen. Die Sadduzäer werden sicherlich in einer großen Gegnerschaft zu Jesus gestanden haben, aufgrund ihrer persönlichen Haltung, was nicht zwingend heißt, dass alle Sadduzäer gegen ihn waren. Aber die haben die größere theologische Distanz gehabt. Die Pharisäer waren in ihrer Theologie Jesus durchaus nah, oder er ihn, je nachdem, wie rum man das sehen wird. Ja, er kehrt ja sogar immer wieder bei Pharisäern ein. Manche Pharisäer sind uns sogar mit Namen bekannt, die zur Anhängerschaft Jesu gehörten. Denken Sie nur an Nikodemus aus dem Johannesevangelium. Denken Sie an Josef von Arimathäa, der zum Rat gehörte, der Jesus sein Grab zur Verfügung stellen wird. Oder denken Sie an Paulus, der von sich selber sagt, ich bin Pharisäer. Also dieses Moderne, was wir bis heute haben, das ist pharisäerhaft, ist ein Unding. Es gehört aus dem Sprachgebrauch entfernt. Es trifft nicht nur die Sache nicht, es ist in höchstem Maße despektierlich. Aber im Hohen Rat hatten wir diese unterschiedlichen Parteien. Und egal, ob jetzt im Haus des Kajaphas, in einem engeren Kreis oder beim Hohen Rat, Jesus wird verhört. Es ist nächtens. Das Pessachmahl wurde abends gefeiert. Es ist in der Nacht. Und gleich wird die Geschichte ja weitergehen, dass schon in der frühen Morgenstunde Jesus zum Prozess vor Pilatus gebracht wird. Wir können uns das kaum vorstellen, wie dicht gedrängt die Ereignisse sind. Da müssen ja noch Wege gemacht werden und so. Es ging alles in höchster Eile. Aber warum gibt es dieses Verhör überhaupt? Wenn die Juden ihn aus dem Weg räumen wollten, hätten sie das doch einfach so tun können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Konnten sie nicht. Weil die Juden in der römischen Besatzungszeit keine Kapitalsgerichtsbarkeit hatten. Sie konnten niemanden zum Tode verurteilen. Sie hätten ihn ja vor ihr Gericht ziehen können. Die Römer überließen den Juden eine gewisse autonome Selbstverwaltung, auch eine gewisse Gerichtsbarkeit. Hören wir ja auch in den Evangelien, dass Pilatus die Juden verspottet, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach euren Gesetzen, dann müssen die zugeben, wir dürfen ihn aber nicht hinrichten. Das war das Ziel. Er sollte öffentlich hingerichtet werden. Nach dem eigenen Gesetzwesen war das aber nicht möglich, weil die Juden unter der römischen Besatzung keine Kapitalsgerichtsbarkeit hatten. Man muss ihn also, wenn man ihn aus dem Weg räumen will, und ganz ehrlich, der Kreuzestod war dann sogar, hört sich zynisch an, was ich sage, nachgerade wünschenswert, weil er eben der Fluch dort war. Ein Messias kann nicht am Kreuz sterben. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, ist das der Beweis par excellence. Er war ein Scharlatan, er war nicht der Messias. Aber man kann Jesus bei Pilatus schlecht anklagen einer Blasphemie. Das wird den Pilatus überhaupt nicht interessiert haben. Man muss also einen Anklagegrund finden. Das Verhör im Palast, im Haus des Kaiaphas, respektive vor dem Hohen Rat, dient der Findung von Anklagepunkten, die man bei Pilatus gewissermaßen in Anschlag bringen kann. Das können nicht die religiösen Gründe der eigenen Religion sein, sie müssen neutralisierbar sein. Und da ist natürlich zum einen die Tempelreinigung ein Skandal, ein Aufruhr. Und zum anderen ist es seine Botschaft vom Reich Gottes, die man pervertieren kann. Jesus hat mehrfach, mehrfach gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber sein eigener Jüngerkreis hat es ja schon nicht verstanden. Die waren bewaffnet. Also man konnte ihm durchaus einen Hang zum Königtum Israels unterstellen. Das war im Bereich des Denkbaren, auch wenn Jesus das selber ablehnt. Damit hätten wir einen Hochverräter, damit hätten wir jemand, der unmittelbar gegen die römische Besatzung steht, ja, der vielleicht sogar gegen die Römer agitieren will. Und das war der Anklagepunkt, den man bei Pilatus anbringen konnte. Hier ist jemand, der gegen den Kaiser steht, der die Römer aus dem Land bringen will, der Hochverrat gehen will. Um die Erhebung dieser Anklagepunkte ging es in diesem nächtlichen Verhör vor dem Hohen Rat, respektive dem Kaiaphas und seiner engeren Entourage. Man hat Jesus dann offenkundig in den sehr frühen Morgenstunden in den Pilatus-Palast überstellt. Jetzt ist Pilatus-Palast nicht ganz richtig. Wir haben in Jerusalem der damaligen Zeit die Burg Antonia oberhalb des Tempelbezirks. Das war aber nicht der Sitz des Statthalters. Der Statthalter residierte eigentlich in Caesarea. Er kam aber zum Pessachfest nach Jerusalem, um die Aufsicht zu haben. Denn Jerusalem war ein Schmelztiegel. Zu normalen Zeiten wohnten in Jerusalem vielleicht 20.000 Menschen, nicht mehr als eine Kleinstadt heute hat. In Wallfahrtszeiten, und Pessach war ein Wallfahrtsfest, und dann auch hoch aufgeladen, es ging um den Exodus hochpolitisch. Schwoll die Bevölkerung in der Stadt an durch die Pilger auf das Zehnfache. Bis zu 200.000 Menschen drängten sich in den Gassen der Stadt. Und da bequemte sich der Statthalter höchstpersönlich, um die Aufsicht zu haben und in der Burg Antonia, oberhalb des Tempelbezirks, von dem man den Tempelbezirk hervorragend überwachen konnte, war die Soldateska, war die Tempelpolizei untergebracht. Pilatus residierte im Palast des Herodes innerhalb der Stadt. Dort gab es einen Bezirk und dort gab es auch den sogenannten Litostrotos, den man gefunden hat. Und jetzt darf man sich das nicht so groß vorstellen. Gerade im Johannesevangelium werden die Ereignisse immer geschildert. Die Römer, die Juden, man gewinnt den Eindruck, als wenn das ganze jüdische Volk da wäre. Man hat den Ort ausgegraben und ehrlich gesagt, auf dem Litostrotos konnten sich maximal 50, 60 Personen versammeln. Es werden also die Ankläger Jesu und ihre Entourage da gewesen sein. Und dann gab es den Raum, das Verhörzimmer, dort, wo auch die Bima stand, also der Richterstuhl des Pilatus. Da waren die Römer und draußen waren die Juden. Und wenn der Johannes das jetzt erzählt in dem Theaterstück, dann reicht das, wenn er sagt, die Römer, die Juden. In dem Theaterstück reicht das. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, das zu enthistorisieren und jetzt sagen, alle Juden, alle Römer. Nein! Ein paar Römer, ein paar Juden. Erzählerisch reicht das dann zu sagen, die Römer dort, die Juden dort. Mehr nicht. Pilatus nimmt also Platz auf seinem Beamer, die Ankläger kommen, Jesus tritt vor ihnen und es findet auch in der Schilderung des Johannesevangeliums ein Prozess nach den römischen Prozessregeln statt. Die sind überliefert. Es ist ein Schnellprozess gewesen. Da wurde ein Jude angeklagt. Da hat man sich nicht die Mühe gemacht, nach dem römischen Prozesswesen Anwälte und so weiter zu holen. Darauf hatte ein freier Römer Anspruch. Ein Jude war jemand aus einem anderen Volk, ein Untertan, einer, den man besetzt hatte, der zu einem besetzten Volk gehörte. Aber auch dort gab es Regeln. Und der Johannes schildert das durchaus relativ genau, dass es diese Prozessregeln gab und dass das Verhör einigermaßen authentisch stattgefunden hat, als Schnellprozess. Das muss man sich auch klar machen. Da ging es nicht mit großartigen Reden, wie wir das von anderen Szenarien kennen. Das war ein Schnellprozess, bei dem Pilatus offenkundig Zweifel kommt an der Schuld Jesu. Der hat ihn nicht einfach verurteilt. Der Pilatus war sonst sehr schnell bei der Hand. Von ihm ist überliefert, dass er relativ kurzen Prozess mit Nichtrömern machte. Er macht ja letzten Endes auch kurzen Prozess. Aber er will sich auch nicht einfach als Handlanger der jüdischen Obrigkeit da verschrien wissen, die ihn allerdings vielleicht auch unter Druck gesetzt haben. Hier wird einer als Aufrührer angeklagt und wenn du den nicht verurteilst, der Satz ist überliefert, bist du kein Freund des Kaisers. Dieser Titel Freund des Kaisers war so eine Art Orden. Also heute würde man sagen, er hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und man droht ihm jetzt also, wenn du hier einen Aufrührer, den wir als Aufrührer anklagen, laufen lässt, weil du von seiner vermeintlichen Unschuld überzeugt bist. Wir Christinnen und Christen sind von der Unschuld Jesu überzeugt, aber wusste der Pilatus ja nicht. Dann zeigen wir dich höchstpersönlich beim Kaiser an. Das führt bei Pilatus schlussendlich dazu, dass er Jesus dem Kreuzestod übergibt. Tu ibis crucem, du wirst ans Kreuz gehen. Und der Anklagepunkt ist ja sogar historisch überliefert. Jesus Nazarenum, Rex Judaeorum, Jesus der Nazarener, König der Juden. Da ist genau der Hochverrat, das ist der Anklagepunkt. Hier steht jemand gegen den römischen Staat auf. Als Terrorist wird er hingerichtet. Muss man nüchtern so bekennen, Jesus stirbt als Terrorverdächtiger. So würde man das heute bezeichnen. Freilich als jemand, der objektiv kein Terrorist war. So gesehen ist das Urteil ein Justizmord. Wenn man Schuldige am Tod Jesu sucht, haben viele ihre Finger dort im Spiel. Pilatus hätte schlussendlich einen Schlussstrich darunter ziehen können, weil er von der Schuld gerade offenkundig nicht wirklich überzeugt war. Objektiv gesehen stirbt Jesus aufgrund eines Justizmordes, den der römische Statthalter verursacht hat. Das ist die historische Grundlage. Gibt es Hinweise außerhalb der Bibel für das, was ich gerade erzählt habe? Ja, aber sie sind leider nicht erhalten. Aber wir wissen, dass es Leute gibt, die auf sie blicken konnten. Der römische Historiker Tacitus schreibt in seinen Annalen von Juden, die sich auf einen gewissen Christus berufen, der von Pontius Pilatus hingerichtet wurde, die unter Kaiser Nero hingerichtet worden sind. Eine kurze Notiz voller wichtiger Informationen für uns. Erstens, die Christen wurden auch damals noch im Jahr 150 als Teil des Judentums wahrgenommen, obwohl es keine Juden mehr waren. Das Christentum der frühen Zeit wurde als jüdische, innerjüdische Bewegung wahrgenommen. Die berufen sich auf einen gewissen Christos, der schreibt ihn mit E. Wahrscheinlich ein Hörfehler, denn Christos ist ein Sklavenname. Er meint aber sicherlich Christus, denn die wurden ja unter Kaiser Nero hingerichtet. Und jetzt kommt der wichtige Hinweis, der unter Pontius Pilatus hingerichtet worden ist. Das scheint der Tacitus recherchiert zu haben. Wie kann er das denn recherchieren? Ist es denkbar, dass es in den römischen Archiven zur Zeit des Tacitus noch Hinweise gab auf Akten, die Prozessakten des Pilatus? Kein Zweifel. Der Schnellprozess ging alles in höchster Eile, aber auch da wird ein Skriptoprotokoll geführt haben. Ist es möglich, dass Tacitus auf Protokolle Zugriff hatte? Ja, denn es gibt eine zweite Quelle, die auf diese Protokolle des Pilatus hinweisen. Die ist jetzt halt zweifelsohne wieder christlich, stammt aber auch aus dem 2. Jahrhundert. Da ist von Justin dem Märtyrer die Rede, der in einem Brief schreibt: Wenn du mir nicht glaubst, dann schau doch bitte in die Protokolle des Pilatus, die in den Archiven zu finden sind. Wir haben also zwei antike Quellen, Tacitus völlig unverdächtig christlich sympathisierend zu sein. Und einen Christen, dem Justin, dem Märtyrer, die beide auf Protokolle des Pilatus verweisen, die zeitgenössisch da gewesen sein mögen. Die sind heute verloren gegangen, weil Rom in der Zwischenzeit mehrfach von Vandalen, Langobarden, Goten und so weiter geplündert worden ist. Die sind weg. Aber wir haben diese Sekundärhinweise, dass es Pilatus Protokolle auch über den Prozess Jesu gegeben haben mag. Wie gesagt, das ging in aller Eile. Das war ein Standesgebiet. Gericht. Das war ratzfatz, das wird keine 20 Minuten gedauert haben. Ja? Wir machen da eine Andachtsszene heute in unserer Karfreitagsliturgie durch. Das ging sehr schnell. Frage, Antwort, egal. Ich habe keine Lust auf Schwierigkeiten mit dem Kaiser hier. Todesurteil, du wirst ans Kreuz gehen. Fertig. Jesus wird also standgerichtlich von einem Standgericht zum Tode am Kreuz verurteilt. Im Zusammenhang des Pilatus-Prozesses ist in unserer Frömmigkeitstradition, auch in der biblischen Tradition, ja vom Pessachbrauch die Rede, dass dort der Barnabas freigelassen wird. Wir können diesen Pessachbrauch historisch nicht nachweisen. Das heißt nicht, dass es ihn nicht gegeben hat. Aber zu diesem vermeintlichen Pessachbrauch, dass die Juden eine Amnesie fordern konnten, mag sein, dass Pilatus dort als Entgegenkommen das gemacht hat, aber zwingend nachweisen können wir das nicht. Was ich heute aber in der Jerusalem Post gelesen habe, ist, dass jetzt auch gerade in diesen Tagen, wo Pessach bevorsteht, eine jüdische Soldatin, die desertiert ist und deshalb inhaftiert war, zum Pessachfest amnestiert worden ist. Warum erzähle ich das? Weil es durchaus denkbar ist, dass auch der römische Staat als Goodwill-Aktion zu diesem hohen Fest eine Amnesie verkündet hat. Wir können die historisch aufgrund von Quellen nicht nachweisen, aber es mag denkbar sein. Wir kennen bei uns ja auch diese Freisprechungen, Begnadigungen, wo Menschen freigelassen werden. Das mag durchaus sein. Aber wir können es historisch nicht nachweisen. Jesus aber wird zum Tod am Kreuz verurteilt. Alles fand in der Frühe statt, in der Morgendämmerung. Es war ein kurzer Prozess, denn die Kreuzigung findet in der dritten Stunde statt. Dazu blende ich Ihnen eine kurze Textstelle ein. Wir gehen ins Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 22 und folgende. Und da lesen wir folgenden Hinweis. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war, aber er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn, sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Das ist ein wichtiger Hinweis. Die dritte Stunde entspricht der dritten Stunde nach dem Sonnenaufgang. Also, wir sind ja in der Nähe des Äquinoxiums. Die Sonne geht also so etwa 6 Uhr unserer Zeitrechnung auf. Wir sind gegen 9 Uhr. Zwischen der Morgendämmerung, in der sich der Pilatusprozess wahrscheinlich mit Sonnenaufgang geeignet hat, und der Kreuzigung sind also gerade einmal 2 Stunden, 2,5 Stunden vergangen, nicht viel Zeit. In dieser Zeit ereignet sich nach römischem Prozessrecht, und das ist jetzt wieder nachweislich, Folgendes. Der Delinquent, der verurteilte Delinquent, wird gegeißelt. Die Geißelung findet in unseren biblischen Überlieferungen als Teil des Prozesses statt, mit dem Pilatus das Mitleid der anderen erreichen will. Das ist relativ unhistorisch, denn es ist nachgewiesen, dass die Geißelung schon Teil der Strafe der Kreuzigung war. Diese Strafe der Geißelung war so brutal, weil sie mit Peitschen, mit mehr ledrigen Riemen, Peitschen, an deren Ende Knochen und Bleifragmente angebracht waren, die das Fleisch in Stücken aus dem Leib der Delinquenten herausriss. Viele haben das schon nicht überlebt. Das müssen allein schon unglaubliche Schmerzen gewesen sein. Man hat den Delinquenten die Kleider abgerissen, also diese ganze Verspottungsszene als solches ist durchaus historisch. Es ist sogar historisch nachgewiesen, dass es dort zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Das schildert die Bibel natürlich alles nicht. All das, was ich jetzt drastisch erzähle, können wir aufgrund römischer Quellen belegen. In der Bibel steht schlicht und ergreifend, sie kreuzigten ihn. Für jeden Zeitgenossen damals war klar, was das hieß. Ich muss es Ihnen jetzt, damit Sie ein Bild von dem bekommen, wie grausam diese Strafe war, etwas ins Wort bringen. Es ist belegt, dass es im Zusammenhang mit vor der Kreuzigung zu Demütigungen und Verspottungen gab, die auch sexuelle Übergriffe beinhalteten. Wie es bis heute ist, dass die Kriegsherren die Unterlegenen demütigen, auch sexuell demütigen. Denken Sie alleine an den 7. Oktober 2023, wo die Hamas sexuell übergriffig, demütigend, grausam, menschenverachtend war. Man kann sich das alles nicht vorstellen, wenn man die Berichte liest, aufs Grausamste. Es ist seit Menschengedenken so, dass der Mensch offenkundig seine Menschlichkeit verliert, wenn er einen Menschen quälen kann und das Böse aus dem Menschen hervorquillt. All das hat Jesus erfahren. Man hat ihn dann zur Hinrichtungsstätte Golgotha geführt. Golgotha befand sich vor den Toren der Stadt. Da befand sich ein Steinbruch und innerhalb dieses Kalksteinbruches, aus dem Kalkstein sind der Tempel gebaut worden, der Herodespalast und so weiter, hatte sich ein Kopf erhalten, der Schädelhöhe heißt, weil er diese Form hatte, auf dem sich die Hinrichtungsstätte befand. Die war nicht groß. Das wäre vielleicht ein Areal von maximal 20 mal 20 Meter gewesen sein, nicht viel. Ist heute auch nicht mehr erhalten, weil man diesen Steinbruch weiter benutzt hatte. Wenn man heute in der Grabeskirche zu Jerusalem sieht, sieht man den letzten Stumpf dessen, was übrig geblieben ist. Das Niveau, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, war weit, weit höher. Dorthin wird Jesus gebracht und jetzt ist schon wichtig zu gucken, was passierte da. Man hat Jesus also vom Pilatuspalast dorthin geführt und er musste als Delinquent, schon gegeißelt, schwer verletzt, das sogenannte Patibulum tragen. Es ist nicht wie heute bei vielen Passionsspielen so, dass er dieses klassische Kreuz, das wir kennen, in dieser Plusform getragen hat. Die Kreuzigung damals fand so gar nicht statt. Nein, man hat den Delinquenten den Querbalken, das sogenannte Patibulum, aufgelegt und sie schon daran gebunden, sie schon daran festgebunden. Das Patibulum war ein schwerer Balken, der in der Mitte eine Aussparung hatte, denn an der Hinrichtungsstelle stand der Längsbalken. Der sogenannte Stipes, der war fest im Boden eingelassen und hatte oben einen Zapfen, in den die Aussparung passte. Jesus wird also aus der Stadt zur Hinrichtungsstätte geführt, schon schwer gefoltert, schwer verletzt, schwerst gedemütigt. Nicht unwahrscheinlich, dass ein gewisser Simon von Cyrene herbeigeholt und zitiert wurde, ihm beim Tragen des Kreuzes zu helfen, damit es endlich voranging. In der dritten Stunde, also 9 Uhr, wird er gekreuzigt. Die Kreuzigung vollzog sich in der Regel folgendermaßen. Ich muss eine Triggerwarnung sprechen, weil die Schilderung alles andere als jugendfrei ist. Es war nicht zwingend erforderlich, dass die Delinquenten angenagelt wurden, aber in der Regel passierte das. Die Nägel wurden nicht durch die Handflächen getrieben, die wären ausgerissen, sondern durch die Handwurzeln. Dieser Schmerz war schon geeignet, den Delinquenten in die Ohnmacht zu befördern. Man trieb schwere Nägel 20 Zentimeter lang dadurch, durch den Balken, die entsprechende Vorbohrungen hatten, hindurch und an der Ende wurden die Nägel umgeschlagen. Dann zog man die Delinquenten mit dem Patibulum am Stipes hoch, mittels Seilen. Das Patibulum rastete oben ein und dann nagelte man links und rechts die Füße durch die Fersenbeine, nicht durch die Füße selber, wie es in unseren Kreuzigungsdarstellungen ist, sondern durch das Fersenbein hindurch am Längsbalken fest. Und hier kann ich Ihnen ein Bild zeigen, das das zeigt, denn wir haben zwei Fersenbeine gekreuzigter gefunden. Eines aus Jerusalem, das sehen Sie hier, das ist bei Ausgrabungen zutage getreten und gefördert worden. Das sehen Sie hier ein Fersenbein mit dem Nagel, der noch im Fersenbein drin steckt. Und man kann an diesem archäologischen Fundstück sehen, dass der Nagel an einem Ende krumm geschlagen wurde. Das war der Teil, der durch den Balken getrieben wurde. Und am oberen Teil hat man Reste von Akazienholz gefunden. Man hat also offenkundig, damit sich der Fuß nicht lockerte, noch ein kleines Holzbrett dazwischen genagelt, damit der Fuß auch entsprechend fixiert war. Das ist der Fund aus Jerusalem. Wir haben einen zweiten Fund, das sind die einzigen beiden Fundstücke, die man bisher archäologisch ausgegraben hat, aus Großbritannien. Großbritannien war ja auch römisch besetzt und auch in Großbritannien hat man offenkundig Delinquenten gekreuzigt. Auch hier gibt es ein Fersenbein, das noch den Nagel beinhaltet. Wir haben diese beiden archäologischen Fundstücke, die uns heute Aufschluss darüber geben können, wie vollzogen die Römer eine Kreuzigung, übrigens eine Hinrichtungsart, die nicht die Römer, sondern die Perser erfunden haben. Der Tod am Kreuz war äußerst qualvoll, äußerst grausam. Die Delinquenten hingen ja da dran, hatten unglaubliche Schmerzen. Letzten Endes erstickte man am Kreuz, oder es trat ein Kreislaufkollaps ein. Denn wenn man am Kreuz hängt, dann drückt sich der Brustkorb zusammen, sodass Atemnot entsteht und irgendwann der Erstickungstod eintritt. Natürlich arbeitet man in diesem Todeskampf dagegen an, stemmt sich wieder auf, hat natürlich die Schmerzen in den Fersen, es geht wieder runter, rauf, runter, rauf. Der Tod konnte sich über Tage hinziehen. Das war ein öffentliches Spektakel, eine Demütigung über den Tod hinaus. Denn die Römer waren so perfide und konnten diesen Tod noch verlängern. Man brachte an den Stipes ein kleines, schräges Brett, das sogenannte Sedile, an, auf das sich der Delinquent, ja, setzen ist zu viel gesagt, man rutschte ja wieder hinunter. Es diente nicht der Erleichterung, es diente der Verlängerung des Todeskampfes. Man reichte manchen Delinquenten einen Betäubungstrank. Das ist der Trank mit Myrrhe, den wir vorhin schon im Evangelium hatten, den Jesus ablehnt. Das war eine Gnadengabe, die nur gereicht wurde, wenn jemand dafür bezahlt hatte, ja, um dem Delinquenten so ein bisschen das Bewusstsein zu nehmen. Auf der anderen Seite hielten die Römer einen Erfrischungstrank bereit. Mit Essig versuchte man, die Leute noch mal wieder ein bisschen wach zu halten. Ist bis heute so. Wenn sie jemand ohnmächtig ist, hält man ihm Essig unter die Nase. Das ist der Schwamm, der mit Essig getränkt ist. Das war nichts, weil jemand Durst hatte, um ihm etwas Gutes tun wollte. Nein, es diente wieder der Verlängerung des Leidens. Es war eigentlich zynisch, das zu tun. Der Kreuzestod war grausam, qualvoll, furchtbar. Er konnte sich bisweilen über Tage hinziehen. Man ließ die Leichen dann noch am Kreuz zur Abschreckung und zu einer Demütigung über den Tod hinaus hängen. Sie verwesten dort in der Öffentlichkeit oder wurden von den Tieren dort, ja, den Rest können Sie sich selber vorstellen. Das alles passiert Jesus nicht. Man muss sogar sagen, Jesus leidet rein quantitativ weniger als seine Mitgekreuzigten. Die leben ja noch, als er schon längst tot ist. Quantitativ hat Gott ihn schnell ins Jenseits befördert. Qualitativ, theologisch, hat er die Sünde der Welt getragen. Zumindest in unserer theologischen Deutung. Aber wir lesen ja in den Heiligen Schriften, dass der Todeskampf mit der Kreuzigung in der dritten Stunde beginnt. Wir lesen dann in den Heiligen Schriften, dass es in der sechsten Stunde eine Finsternis gab. In der neunten Stunde, 15 Uhr, in der Stunde, in der, wenn der Johannes recht hätte, die Paschalämmer geschlachtet werden, stirbt Jesus am Kreuz, entweder an Kreislaufversagen, an den Schmerzen, die übermenschlich sind, woran auch immer. Jesus ist tot. Die beiden mit ihm gekreuzigten Schächer leben noch. Die leiden immer noch. Aber es gibt jetzt ein Problem. Denn der folgende Tag, der Schabbat, bricht in wenigen Stunden an mit dem Sonnenuntergang. Wir leben hier, oder ich übertrage hier aus Deutschland, hier gibt es einen Dämmerungsprozess. In der Levante ist der Dämmerungsprozess extrem kurz. Wenn die Sonne untergeht, ist bald dunkel. Um 18 Uhr mit Sonnenuntergang beginnt der Schabbat. Und das möchte der Pilatus vermeiden. Das wird ja auch entsprechend überliefert. Das ist auch glaubhaft. Und der Johannes überhöht es ja noch, gerade weil der Schabbat in der johannäischen Version das Pascha-Fest ist, nach den Synoptikern nicht. Aber Pilatus möchte verhindern, dass die Schabbatruhe durch die Toten da entsprechend gestört wird und dann wieder zu neuen Aufruhren kommen kann. Deswegen müssen die Toten vorher von den Kreuzen genommen werden. Um 3 Uhr stirbt Jesus. Die beiden mit ihm gekreuzigten leben noch. Um 18 Uhr, also in 3 Stunden, geht die Sonne unter. Wir haben 3 Stunden Zeit. Pilatus befiehlt also, dass der Tod herbeigeführt wird. Wie machte man das? Indem man den Delinquenten, auch das eine höchst schmerzvolle Sache, die Schienenbeine mit Eisenkeulen zerbrach. Das ist historisch belegt. Das lesen wir auch in den Evangelien. Denn wenn die Schienenbeine gebrochen sind, können die sich nicht mehr aufstemmen. Die hängen also nur noch an den Armen, ersticken relativ schnell am Kreuz. Man kommt zu Jesus und sieht, dass er tot war, und die Römer hatten eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Heidenangst vor Toten. Man wollte die nicht anfassen. Aber wie stellt man sicher, dass Jesus wirklich richtig echt tot war? Kann ja sein, dass er nur von Ohnmacht befallen ist. Wie es bis heute manche behaupten. In dem Fall gab es einen amtlichen römischen Todesbeweis, und das ist der auch in den Heiligen Schriften überlieferte Lanzenstich. Ein Soldat geht mit einer langen Lanze, die Berührung des Toten verhindert, hin und sticht dem Körper, dem vermeintlich toten oder echt toten Körper, ins Herz. Für den Fall, dass der Delinquent schon tot war, ist er jetzt halt tot mit Loch im Herzen. Für den Fall, dass er noch nicht tot war, ist er jetzt tot. Der Lanzenstich ist historisch gesehen ein Todesbeweis. Und jetzt gibt es moderne Historiker, die völlig fachfremd meinen, das wäre dann der Beweis, dass da doch vielleicht das Überleben der Kreuzigung für Jesus möglich war, weil das Eröffnen der Pleura-Höhle ja bis heute eine Methode ist, wenn Wasser in der Lunge ist, um den Druck von der Lunge abzulassen, sodass Leben wieder möglich ist. Ja, das Eröffnen der Pleura-Höhle ist bis heute wird mit einer kleinen Kanüle gemacht, nicht mit einer römischen Lanze, die mehrere Zentimeter lang ist. Wie könnten wir uns das überhaupt vorstellen, wenn ein am Kreuz ohnmächtiger Jesus, der jetzt durch eine vermeintliche Öffnung der Pleura-Höhle, die wie gesagt völlig abwegig ist, überlebt hätte? Der hat die Fersenbein zerschmettert, der hat die Handgelenke zerschmettert, der ist gegeißelt worden, der ist geschwächt. Kann man sich vorstellen, dass ein so gekreuzigter mal eben Israel verlassen kann, Judäa verlassen kann? Kaum. Höchst unglaubwürdig. Nein, nach allem, was wir biblisch und durch außerbiblisches Wissen erahnen können, ist Jesus wirklich richtig echt tot gewesen. In der dritten Stunde, also 15 Uhr, ist der Tod eingetreten. Um 18 Uhr soll er bestattet werden. Üblicherweise, ich erwähnte es vorhin, überließ man die gekreuzigten Leiber ihrem natürlichen Schicksal, zynisch ausgedrückt. Die Vögel fraßen sie oder sie verwesten öffentlich. Das genau will man jetzt vermeiden. Die Leiber wurden üblicherweise in Massengräbern bestattet. Was mit den beiden Schächern, mit den Leichen der beiden Schächer geschehen ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich Massengrab. Der Leib Jesu aber wird offenkundig in einem besonderen Ort bestattet und wir kennen den Namen des Besitzers, Josef von Arimathäa. Namensnennungen in den Evangelien sind immer wichtige Hinweise, dass da tatsächlich eine Authentizität hintersteckt. Denn die Schriften werden ja erstellt, wo die Namensgenannten noch befragt werden konnten oder zumindest so lange noch nicht tot waren, erst so lange tot waren, dass noch authentische Zeugen davon da waren. Wenn also Namen in der Heiligen Schrift genannt werden, sind das eher Authentizitätshinweise. Zumal wir von Josef von Arimathäa noch wissen, dass er Ratsherr war. 15 Uhr stirbt Jesus. Bis 18 Uhr möchte Josef von Arimathäa, dass er in einem nahen Grab in der Nähe von Golgotha, einem nahen neuen Grab bestattet wird. Worum handelt es sich bei diesen Gräbern? Klären wir das zuerst. Es gab viele Formen von Bestattung. Die klassische Form damals war sogenannte Grabhöhlen. Um die wird es sich auch gehandelt haben. In den Grabhöhlen gab es in der Regel drei Nischen. Da war die Eingang und dann war links, geradeaus rechts, waren drei Grablegen. Die Menschen damals waren nicht so groß. In der Regel zwischen 1,60 und 1,70 war so eine Grablege. Dort hinein wurde der Leichnam gelegt. Man verweste relativ schnell im damaligen Klima und dann wurde nach etwa einem Jahr wurden die Knochen hinausgenommen und in sogenannten Ossuarien zu Hause aufbewahrt. Solche Ossuarien gräbt man heute noch aus. Das Knochenfragment, das ich Ihnen vorhin aus Judäa gezeigt habe, aus Israel gezeigt habe, hat man in einem solchen antiken Ossuarium, das ausgegraben wurde, gefunden. Dann wurde das Grab neu belegt. Ist also nicht wie heute, wo man eine lange Liegezeit hatte. Nein, die Gräber wurden immer wieder neu genutzt. Deshalb betonen die Evangelisten, dass es sich um ein neues Grab handelt, das noch unbenutzt war. Es war gerade frisch angelegt. Vor den Gräbern, weil man ja immer rein und raus musste, gab es einen sogenannten Rollstein, der in einer in den Stein gehauenen Schiene lief. Die Evangelien schildern das recht authentisch und ist durch entsprechende Nachweise auch belegbar, die man gefunden hat, durch entsprechende Ausgrabung. Dort hinein bringt man Jesus. Um 15 Uhr stirbt er, um 18 Uhr muss er im Grab liegen, eigentlich sogar vor 18 Uhr, weil schon die Berührung des Schattens eines Leichnams kultisch unrein machte, man also den Schabbat nicht hätte feiern können. Oder nach der jüdischen Version das Pessach mal nicht hätte essen dürfen, wenn man ihr folgt. Wie ich das sehe, habe ich eingangs gesagt. Das heißt, wir haben nicht nur 3 Stunden, wir haben effektiv sogar weniger. Josef von Arimathäa, der Ratsherr, muss in dieser Zeit von Golgotha wieder in die Stadt hinein. Er muss zu Pilatus vordringen, muss um die Freigabe des Leichnams bitten, muss zurückkommen, muss den Leichnam eines erwachsenen Menschen, der nicht mehr mithelfen kann, weil tot, vom Kreuz nehmen. Man muss ihn schnell in die Grablege bringen. Das alles in 2,5 Stunden. Mit Verlaub, das geht nicht ohne Bestechung. Das muss in aller Eile und unter Aufwand einiger Geldmittel passiert sein. Sonst wäre es nicht passiert. Sonst wäre hier so eine Massengrab verscharrt worden. Deshalb in aller Eile in das Grab rein. Die Frauen, insbesondere Maria Magdalena, durchaus glaubhaft haben gesehen, wo er hingelegt wird. Aber sie können ihm die Totenehre, die sie ihm geben wollen, nicht geben, weil jetzt der Schabbat anbricht. Mit Sonnenuntergang bricht der Schabbat an. Am Schabbat kann man nichts machen. Aber in der Frühe des ersten Tages der Woche mit dem Sonnenaufgang des Sonntags kann man zum Grab gehen, um dann das zu tun, was man anderthalb Tage vorher hätte machen wollen, aber nicht tun konnte. Da sind die Evangelisten sehr nah an den historischen Gegebenheiten dran. Und dann entdeckt man das leere Grab, dazu gibt es eine eigene Folge in der Glaubensinformation, dass das leere Grab nicht die Auferstehung beweist, aber durchaus leer gewesen sein muss, weil ein vorhandener Leichnam sicherlich die Gegner Jesu auf den Plan gerufen hätte. Dann erschien die Offenbarung des Auferstandenen, der so leicht als Jesus gar nicht zu erkennen war. Maria Magdalena, eine enge Vertraute, erkennt ihn auf den ersten Blick gar nicht und so weiter und so weiter. Das ist das, wo ich sage, die Auferstehung selber ist Teil der Ewigkeit und historisch nicht nachweisbar. Was wir nachweisen können, ist das Zeugnis der Auferstehungszeugen. Das ist historisch greifbar, aber nicht die Auferstehung selber. Aber Jesus wird in aller Eile und entgegen den üblichen Gepflogenheiten ehrenvoll bestattet und man will ihm noch mehr Ehre angedeihen lassen, was nur geht, wenn dort entsprechende finanzielle Mittel geflossen sind. Das erzählen die Evangelien nicht, aber das ist höchstwahrscheinlich, dass da durchaus entsprechende Bestechung stattgefunden hat. Wer alles bestochen worden ist, Pilatus und die Soldaten, es wird einiges in Gang gesetzt worden sein müssen, damit das so entsprechend passiert. So endet der letzte Tag im Leben Jesu. Nein, der letzte Tag des irdischen Jesus. Wir Christinnen und Christen glauben ja nicht, dass er im Tod geblieben ist. Wir glauben, dass er lebt, Teil der Ewigkeit ist, zu seinem Vater heimgegangen ist. Wir erkennen ihn als wahren Gott und wahren Menschen, aber das ist Teil unseres Bekenntnisses. Der letzte Tag im Leben Jesu, wie ihn die Heiligen Schriften, wie ihn die Evangelien schildern, ist durch außerbiblische Quellen durchaus ergänzt und belegbar. Die Evangelisten scheinen sich hier sehr eng an dem historischen Kontext gehalten zu haben. Da wird nicht viel rumfantasiert. Das Einzige, was die Evangelisten machen, anders als ich jetzt, ich habe es etwas detaillierter geschildert, weil heute Menschen in unserem Kulturkontext, wir wissen nicht, was eine Kreuzigung ist, den damaligen Menschen, den damaligen Adressatinnen und Adressaten der Evangelien stand vor Augen, was Kreuzigung bedeutet. Es reichte, wenn man dort ganz einfach schrieb, sie kreuzigten ihn. Jede und jeder wusste, was das bedeutete. Die Jünger aber sind längst geflohen oder fliehen jetzt. Warum? Die Nähe zu einem Gekreuzigten, der als Volksverräter, als Aufrührer hingerichtet wurde, ist brandgefährlich. Sie machen sich also von dannen aus Jerusalem und fliehen nach Galiläa. Nicht ohne Grund sind die Auferstehungstraditionen mit Galiläa durchaus verbunden. Auch da gibt es ja eine eigene Glaubensinformation zu. Wo wurde die Auferstehung offenbar? In Galiläa oder in Jerusalem? Die Zeugnisse der Heiligen Schrift sind da durchaus divers. Auch da lege ich Ihnen den Link in die Shownotes. Was auf jeden Fall davon auszugehen ist, ist, dass die Jünger Jesu sich von dann machen sind. Sie waren Teil dieser Bewegung, die jetzt im Ruch stand, eine Terrorgruppierung zu sein. Man flieht also nach Galiläa. In der Nähe des Kreuzes zu bleiben, wie die Evangelien es schildern, war auch brandgefährlich. Erstmal war auf Golgotha so viel Platz gar nicht. Es ist eher anzunehmen, dass die Frauen, von denen die Evangelisten berichten, mit Abstand, also auf der anderen Seite der Schlucht standen und aus der relativen Ferne zuschauen, was da mit Jesus passiert. Frauen waren relativ unverdächtig, die konnten das noch tun, aber die Männer in der Gefolgschaft Jesu werden sich tunlichst auf Abstand gehalten haben, wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, dasselbe Schicksal wie er zu teilen. Das Neue ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu ahnen. Die Bewegung Jesu scheitert. Nein, sie scheitert total. Denn der, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben, stirbt wie ein Gottverfluchter. Kein Messias darf am Kreuz sterben. Der Koran leugnet bis heute, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es darf nicht sein, dass ein Prophet diesen Tod stirbt. Und ich hatte es eingangs erwähnt, wir lesen im ersten Korintherbrief, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, uns aber Heil und Weisheit. Für uns ist der Kreuzestod und die Auferstehung eine Gewissheit, auf der unser Glaube aufruht. Wie gesagt, den letzten Tag im Leben des Jesus können wir bis zu seinem Tod, nein, bis zu seiner Bestattung durchaus greifen. Und auch durch außerbiblische Quellen nachweisen oder belegen, dass sehr viel an dem, was in den Evangelien geschildert wird, höchst glaubwürdig ist. Die Auferstehung entzieht sich unserem Zugriff. Was wir historisch nachweisen können, ist, dass es am dritten Tag nach dem Tod, und die Zählung ist, er stirbt am ersten Tag, Schabbat der zweite Tag, am dritten Tag, dem Sonntag nach dem Tod, ist, was auch immer passiert, das bei den Zeugen diese Gewissheit auslöst, er lebt. Und zwar nicht nur in unseren Gedanken, nicht nur irgendwie symbolisch, er lebt in einer neuen Weise, seine Bewegung geht weiter bis auf den heutigen Tag. Am Freitag aber um 15 Uhr zur 9. Stunde scheint der Tod gesiegt zu haben. Wie sich der Tod doch irren kann. Ostern ist noch etwas hin, Karfreitag auch. Wenn Sie möchten, können Sie sehr gerne wieder in 2 Wochen hier zuschalten, am 16. April im Jahr des Herrn 2025. Dann wird es der 18. Nisan sein, aus jüdischer Sicht dann schon nach Pessach. Dann wird es um eine Einführung in das Triduum Paschale gehen. Wir sind dann quasi einen Tag bevor das Triduum beginnt. Dann werden wir uns die österlichen Feiern anschauen. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen ist es mir wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen: Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Wenn Frieden in Israel ist, wird die Welt Frieden haben. Helfen wir mit, dass Friede im Nahen Osten wird. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!